Herzlich willkommen zu meiner neuesten Podcast-Folge. Ich bin Kerstin und heute soll es sich drehen um das Thema innovatives Design bei VD. Ich möchte euch heute mitnehmen hinter die Kulissen unseres Designprozesses und euch zeigen, wie aus so Ideen echte Pionierarbeit entsteht. Dafür habe ich mir zwei spannende Gäste eingeladen, nämlich Mario Schlegel, den Leiter unseres Designteams, und Judith Wild, eine der kreativen Köpfe in unserem Team. Also freut euch auf diese Folge und ich begrüße euch ganz herzlich. Hallo Mario, hallo Judith. Ich freue mich, euch hier in meinem Studio zu haben.
Inside Outdoor. Der VD-Podcast ohne Blabla.
Wie geht's euch heute?
Mir geht's gut. Bin guter Dinge.
Ja, mir geht's auch gut.
Mario, du hast neulich mal davon gesprochen, dass wir einen radikalen Designansatz haben. Was meinst du denn damit?
Wir haben uns Gedanken gemacht, was wir unter Design verstehen, wie wir von Design unseren Beitrag leisten können zu den Ambitionen des Unternehmens, hier einen möglichst geringen Fußabdruck zu leisten, eine lebenswerte Welt von morgens zu gestalten. Und radikal ist es eigentlich deswegen, weil wir eben schon bei der Idee anfangen, die Idee zu hinterfragen. Also will heißen, wir müssen uns ja immer die Frage stellen, braucht es dieses Produkt eigentlich? Also ich kann ganz viele Produkte machen, das kennen wir alle. Und ganz viele Produkte, die wir vielleicht auch hier und da zu Hause rumstehen haben, in den Schränken hängen haben, muss man natürlich ehrlicherweise auch sagen, auch ohne die würde die Welt wunderbar funktionieren. Also sprich, wir fangen am Anfang schon an mit der Frage, welches Problem löst dieses Produkt eigentlich? Das ist insofern schon radikal, weil wir immer auf die geringstmögliche Menge eigentlich hinwollen. Die geringstmögliche Menge an Ressourcen, an Materialeinsatz und damit das Maximale erreichen. Und okay, das ist schon radikal.
Judith, was sind denn da die Herausforderungen bei diesem Ansatz?
Die Herausforderungen, die sind groß, würde ich mal sagen. Also das sind so, wie du schon gesagt hast, ne? Also wir designen das von vorne nach hinten, von hinten nach vorne, dass das Ganze eben Sinn macht. Und dann sind natürlich auch so Überlegungen wie zum Beispiel, lass uns drüber nachdenken, brauchen wir all diese Reißverschlüsse an der Jacke zum Beispiel? Oder können wir eben auf manche verzichten? Und dann müssen wir das eben wieder abwägen, ist die Funktion aber dann noch gewährleistet oder fehlt dann was an dem Produkt? Solche Überlegungen sind dann halt alle im Produkt drin und dann natürlich der Preis spielt eine Rolle, das Material spielt eine Rolle. Das alles in einen Hut zu packen für die Kunden und Kundinnen da draußen, wo es dann natürlich auch noch ein schönes Produkt sein soll, das ist eine sehr große Herausforderung. Und das natürlich auch in dem großen Team dann zu wuppen, dass jeder irgendwie auch sein Traumprodukt am Ende kriegt. Also das sind schon viele Herausforderungen, aber es ist ja auch schön. Herausforderung hört sich ja immer so negativ an, aber das ist eigentlich ja auch was Schönes, wenn man einfach mal ein bisschen herausgefordert wird.
Das ist jetzt schon ein bisschen theoretisch. Wie geht ihr denn vor, wenn ihr ein neues Produkt entwickelt? Vielleicht könntet ihr mal kurz beide ein bisschen erzählen. Wie läuft sowas? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also wenn wir neu an irgendwas rangehen, dann ist, wie Mario schon gesagt hat, erstmal diese Idee da schon da vorgestellt, braucht das Produkt? Das ist schon ganz wichtig. Und dann auch eben diese Frage, welches Problem löst das oder was wollen wir mit dem Produkt? Das sind schon so Fragen, die einfach schon am Anfang ganz vieles ausclustern. Also da waren dann schon auch Teile gestrichen. Und dann gehst du da dran, du guckst erstmal, was für Material habe ich eigentlich auch, ne? Also wie möchte ich da dran arbeiten und was für Ziele soll dieses Produkt schlussendlich dann auch erreichen? Also will ich in unser Rethink reingehen oder möchte ich in noch mehr Materialeffizienz reingehen? Möchte ich neue Schnitte ausprobieren oder möchte ich die Funktion irgendwo verbessern oder vorantreiben? Also das sind schon auch so Sachen, wo du dann erstmal in die Richtung gehst und dann kommt es immer darauf an, welche Kollektion wir dann quasi ja auch beliefern. Und dann haben wir ja auch Modelle, die zum Beispiel im 3D entstehen. Das heißt, es sind dann für uns auch nochmal so innovative Gedanken, dass man die Styles erstmal in diesem Programm auch dann aufsetzt und erarbeitet, um da eben auch nochmal Ressourcen zu sparen.
Aber könntest du mal an einem Beispiel erzählen, was ist echt eine neue Fließjacke oder eine neue Outdoorjacke? Wie läuft das?
Oft haben wir ein bestehendes Produkt. Da brauchen wir vielleicht, suchen wir vielleicht einen Nachfolger davon, den wollen wir optimieren. Dann wird erstmal das Originalprodukt ganz genau analysiert. Dann wird auch geschaut, was brauchen die Kunden da draußen? Wie ist die Zufriedenheit? Wo haben wir vielleicht irgendwo auch Fehlerquellen in dem bisherigen Produkt drin? Wo haben wir Qualitätsprobleme vielleicht gehabt? Dass wir die sukzessive ausmerzen. Das kommt dann wie, ich sage mal, wie so ein auf so eine Einkaufsliste, ne? Und dann kann man das wunderbar eins nach dem anderen ist bearbeitet, abhaken und kommt dann so sukzessive zu seinem Entwurf. Und wie die Judith sagt, ich meine, das entsteht bei uns jetzt zu einem guten Teil eben schon auf 3D. Ja, der klassische Weg ist 2D, also eigentlich eine Strichzeichnung auf Papier oder eben digital mittlerweile natürlich.
Und wer entscheidet dann, ob ein Produkt zum Beispiel gebraucht wird oder nicht? Also wer hat da letztlich die Entscheidung?
Das ist eben am Anfang so ein gemeinsamer Weg mit zwischen Design und Produktmanagement. Produktmanager, die haben natürlich hier einen Überblick über ihr Portfolio. Die wissen, welches Produkt performt wie gut. Wo muss ich irgendwo noch nachlegen, weil uns möglicherweise auch irgendeine gewisse Funktion auch fehlt. Ein gewisser Bedarf da draußen nicht abgedeckt ist. Und dann wird eben mit dem Designer zusammen besprochen, was könnte denn da reinpassen. Und da kommt eben dieses Radikale, ist dann hier eigentlich so zum ersten Mal wirklich so, zu spüren, weil da könnte ich die Hand, kann ich die Hand dafür ins Feuer legen. Da ist kein Designer hier, der sich dessen nicht bewusst ist, dass wir hier eigentlich die Grundlage für das legen, was für Auswirkungen dieses Produkt auf die Umwelt hat, auf die Menschen, auf die Umwelt. Und da sind wir Designer halt eben maßgeblich dafür verantwortlich, für 70-80%, je nach Statistik. Das ist alles das, was wir verursachen mit unseren Zeichnungen, mit unseren Entscheidungen.
Okay, wie meinst du das konkret? Also wieso ist das so ein großer Anteil?
Naja, weil wir festlegen, wie groß ist der Materialverbrauch. Wir legen fest, welches Material wird verwendet. Wir legen die Farbe fest, wir legen Färbeverfahren fest, indem wir da ganz tolle Zeichnungen machen, die überborden mit irgendwelchen Details vielleicht, legen wir fest, wie viel Ressourcen gehen da rein, wie wird das auch gefertigt? Das ist nochmal der nächste Aspekt, ne? Also wie kompliziert muss man da arbeiten? All das sind Dinge, die wir eigentlich den Grundstein legen.
Du hast gerade schon die Materialien angesprochen. Wie wichtig, also welche Materialien haben wir denn und wie wichtig sind die für den oder wie beeinflussen sie euer Design eigentlich?
Ja, wir haben inzwischen, also unser Materials-Team hat da ganz schön Arbeit auch reingesteckt, auch so in den letzten Jahren, um das wirklich nochmal auch richtig zu sortieren und auszumisten, sage ich mal. Und auch so gewisse Goldstücke haben wir ja inzwischen im Schrank. Das sind dann auch Materialien, die sind schon eben getestet und einsatzbereit, was zum Beispiel ein sehr großer Vorteil ist, wenn du an so ein Produkt rangehst, dass du eben schon mit Material arbeiten kannst, das eben schon durch unsere Tests durchgekommen ist. Das ist halt auch so, sage ich mal, eine Verbesserung zu früher, wo man auch gesagt hat, wir machen irgendwie eine schöne Jacke, keine Ahnung, und dann haben wir was Design. Und dann schauen wir mal, was gibt's denn an Material? Und dann ist die Jacke da und dann kommt die in den Tests und alle sind schon so, wie schön und schön, und dann fällt die da durch. Weil, okay. Ja, nicht regendicht oder keine Ahnung, ne, so. Ja. Oder bricht zusammen oder wie auch immer.
Mario, bei uns ist ja auch eine Besonderheit, dass unsere Materialien besonders umweltfreundlich sein sollen. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, was für Materialien wir denn eigentlich verwenden in unseren Produkten?
Also tatsächlich, weil die Gesamtbelastung auf der Umwelt durch recycelte Polyestermaterialien am niedrigsten sind, die CO2-Bilanz am niedrigsten, verwenden wir sehr, sehr viel recyceltes Polyester, teilweise eben recycelt aus Polyester, teilweise recycelt auch aus organischem Material, irgendwelchen Holzfasern, irgendwelchen Autoreifen beispielsweise, die wir hier zusammen mit Partnern wie BASF auch mitentwickelt haben.
Okay, und das Ziel ist immer, dass wir möglichst einen kleinen Fußabdruck haben, oder? Ja. Auch bei den Materialien.
Auch bei den Materialien.
Wie hat sich denn für dich diese Designarbeit in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten bei VD verändert? Also du bist ja auch hier ein Urgestein bei VD sozusagen und schon lange hier. Und war, also du hast, glaube ich, den Überblick schon, wie sich das verändert hat im Laufe der Zeit.
Der Silberrücken der Abteilung.
Ja, ich bin jetzt 12 Jahre bei VD. Und insofern hat sich das verändert. Wir haben am Anfang der erste Versuch hier für uns zu definieren, wie wollen wir als VD aussehen, wie wollen wir VD gestalten, also so eine sogenannte Designsprache zu formulieren. Wir haben damals, das war 2013, 2014, wir haben ganz viel drüber philosophiert, wie das wirken soll und wie irgendwelche Linien fließen sollen und dies und das und wie das ästhetisch wirkt. Heute sind das eigentlich Themen, die so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Natürlich reden wir immer noch über die Ästhetik des Produkts, aber ich behaupte jetzt mal, dass das Aussehen eines Produktes heute mehr von diesen ganzen Anstrengungen, nachhaltiger zu werden, weniger Fußabdruck zu generieren, gelenkt wird, gesteuert wird. Also wenn ich jetzt mal sage, wir wollen eine möglichst hohe Materialausnutzung, das Material wird ja von Bahnen runtergeschnitten und da bleibt immer irgendein Rest übrig. Und wenn ich da möglichst hoch kommen will, dass ich so gut wie nichts wegschmeiße in meinem Entstehungsprozess, dann hat das mehr Einfluss auf die Gestaltung eines Produktes, als dass ich mir sage, ah, das könnte irgendwie jetzt schön irgendwie konkav, konvex, irgendeine Linie von A nach B laufen. Deswegen wird eben durch diese nachhaltigen Aspekte, dieser Versuch, möglichst Ökodesign eigentlich umzusetzen, da wird viel mehr gesteuert als rein über die visuellen Eindruck erstmal.
Das heißt, das ist schon der Trick, sozusagen schöne Produkte zu machen und dabei trotzdem all dies zu berücksichtigen.
Ja.
Welche Innovationen haben euch denn in den letzten Jahren besonders inspiriert hier bei uns?
Ich würde sagen, bei mir sind das echt tatsächlich so eher so kleine Sachen. Also gerade schon dieses ganze Umdenken. Das finde ich eigentlich, das ist, wie wir vorher schon gesagt haben, das ist eine Herausforderung, aber das fordert einen auch heraus. Also das ist halt echt auch für uns Designer und Designerinnen ist es einfach auch, am Anfang, klar, kann man natürlich sagen, jetzt müssen wir alles irgendwie umdenken und anders machen. Ich kann meine schönen Cutlines nicht so setzen, wie ich will, und ich kann nicht 20 Reißverschlusstaschen in meine Jacke reinmachen, was ich eigentlich toll fände, wie auch immer, sondern ich muss mich halt, ich muss mich einfach mit dem Thema anders beschäftigen, und das finde ich schon cool. Und da finde ich zum Beispiel auch einfach die Umstellung von unseren Reißverschlüssen, also gerade den Frontreißverschlüssen, auf diesen reparier- oder besser reparierbaren Reißverschluss, fand ich zum Beispiel super. Also das ist echt so, das sind so kleine Details, die an den Sachen wahrscheinlich noch nicht mal allen auffallen. Wir weisen dezent darauf hin, aber wir wollen jetzt auch gar nicht so das große Ding daraus machen. Aber das sind einfach so kleine Sachen, die finde ich super. Oder dass wir Eyelets nur noch stitchen, dass man eben sagt, okay, was? Komm, wir können, also quasi ein Eyelet, wo ein Kordel durchgeht, also, um zum Beispiel eine Hood-Verstellung irgendwie zu machen, dass wir da sagen, okay, wir brauchen ja nicht dieses Eyelet, dieses Metallstück, was da unbedingt drin ist, sondern man kann das ja auch einfach mit einem Stitching, also quasi festigen, Nadel und Faden, genau, dann haben wir eben schon wieder was gespart, und es funktioniert trotzdem und es ist tatsächlich auch sehr langlebig, also solche Sachen, das finde ich sehr spannend.
Ja, das sind so Sachen, die die KundInnen wahrscheinlich gar nicht so auf den ersten Blick merken, aber die eben dahinter stecken. Was für dich so eine der wichtigsten Innovationen?
Also ich glaube, der größte oder radikalste Schritt für mich war jetzt das neueste Reisegepäck, das wir jetzt auf den Markt bringen. Warum? Weil wir hier, ich sag mal, den maximalen Fokus auf das Thema Reparieren gelegt haben. Wer sich mal intensiver mit der Thematik beschäftigt, wie solche Dinge entstehen, also so die typischen Rollkoffer, die im Flughafen massenhaft hinter einem hergezogen werden, die dann mehr oder weniger fröhlich über die Flure klappern, dann ist das tatsächlich erschreckend, weil wir haben da über die Jahre als Gesellschaft gelebt mit einem Produktionsprozess, der eigentlich unter ethischen, sozialen Aspekten betrachtet, ziemlich kritisch ist. Und die Fröhlichkeit oder die Freude endet dann, wenn irgendwas an diesem Ding zu Bruch geht, weil ich dann unweigerlich, weil das als solches zusammengefügt wurde, als ein Ding, muss ich das ganze Teil eigentlich entsorgen. Mit Ausnahme vielleicht von hier und da gibt es Rollis, wo man die Rollen austauschen kann. Das gibt es schon lang. Manchmal kann ich auch das Gestänge austauschen, aber das war's damit. Wenn ich jetzt irgendwo ein Loch im Stoff drin habe, sagt mir jeder Schneider, wo ich vorbeigehe zum Reparieren, kannst du vergessen, kann ich nicht mehr zerlegen. Und jetzt haben wir es geschafft, indem wir das konsequent in die Einzelteile zerlegen und uns Gedanken machen, wie füge ich das zusammen. Und wir haben es eben geschafft, dass im Prinzip Otto Normalverbraucher mit einer kleinen Anleitung, IKEA-Style, dieses Ding bei sich auf dem Wohnzimmertisch zusammenschrauben könnte. Es geht ohne Kleber, das geht ohne Krafteinsatz, es geht ganz easy und hat noch eben den zusätzlichen Vorteil, wenn ich irgendwann einmal da ein Loch reinreiß oder wenn irgendwas kaputt geht, das lässt sich austauschen, es lässt sich, wenn ich nicht austauschen will, ich kann es auch reparieren. Ich kann von mir aus in 5 Jahre eine andere Farbe drauf machen.
Also du sprichst jetzt die ganze Zeit vom Takotea, das ist unser sozusagen ein tolles neues Produkt, das eben unser Design for Life und Rethink Konzept sozusagen wirklich verkörpert. Kannst du nochmal erklären, was steckt hinter Design for Life? Also, dass wir eben Produkte designen, die das ganze Leben lang halten. So wie dieser Koffer.
Ja, wir machen Produkte ja nicht zum Selbstzweck, sondern wir machen Produkte fürs Leben. Und wie ich vorher schon gesagt habe, das fängt eigentlich mit der ersten Frage an. Welches Problem löst das Produkt? Ja, wenn es kein Problem löst, lassen wir es vielleicht lieber. Dann die nächste Frage ist, was muss ich denn eigentlich alles tun, um ein Produkt wirklich zu einem Produkt fürs Leben zu machen? Da muss ich ja als Designer, als Produktmanager, als Entwickler, da muss ich verschiedene Entscheidungen treffen und verschiedene Dinge berücksichtigen, damit der Kunde ein bereitwilliges Ding benutzt. Also das Thema Funktion ist ein ganz großes, das Thema Qualität ist ein ganz, ganz wichtiges, das überzeugt. Nur dann kann ich eben wirklich Produkte schaffen, wo wir alle zusammen irgendwie Freude dran haben und die bereitwillig auch nutzen.
Wie kommt man denn auf die Frage, wird dieses Produkt gebraucht? Also eine Fließjacke, braucht man die nicht? Braucht man eine Outdoorjacke? Braucht man einen Koffer? Also wie kommt ihr denn da auf diese Auswahl?
Also klar kann man natürlich hinterfragen, brauchen wir 20 Fleece verschiedene oder würde auch einer reichen? Das ist natürlich schon, da müsste man noch radikaler werden. Wer weiß, was in Zukunft dann noch alles kommt. Aber schon dieses, also als Outdoor-Firma, klar brauche ich halt auch Kleidung, die outdoor-tauglich ist. Das heißt, klar brauche ich was mich im Winter warm hält, was mich vor Regen schützt, was mich vor Wind schützt, vor Kälte, also solche Sachen. Und das muss dieses Produkt Minimum erfüllen. So, das ist halt schon diese Herangehensweise, dass du sagst, okay, dann hat es ja sozusagen ein Problem gelöst. Ich friere nicht, ich werde nicht nass. So, das ist eigentlich so diese Problemstellung. Wenn ich jetzt sage, ich mache irgendwie das 50. T-Shirt mit einem netten Print, ja, das kann man dann hinterfragen. Ist okay. Das dann irgendwie noch wirklich sinnvoll in unserer Philosophie oder halt nicht?
Nochmal kurz auf Design for Life. Also wir wollen Produkte machen, die zeitlos sind, reparierbar sind und am besten noch recycelbar. Das hört sich ja eigentlich jetzt erstmal super easy an, aber ist ja anscheinend doch irgendwie eine Herausforderung oder schwierig umzusetzen. Eigentlich hört sich das wirklich einfach an. Warum ist das nicht?
Im Prinzip geht's wirklich darum, jedes Detail an einem Produkt separat zu betrachten und zu beleuchten, ob das so sein muss, wie es immer schon war, oder ob es vielleicht eine bessere Möglichkeit gibt. Also besser im Sinne von einer ökologischeren Möglichkeit. Und wenn ich dann so eine Jacke hernehme, dann habe ich halt da viele verschiedene Einzelteile dran. Kann auch jeder zu Hause mal selber ausprobieren und so eine Jacke, die er nicht mehr will, zerlegen und dann mal auf den Boden legen, wie viele Sachen da dran sind. Und dann ist es eben halt so, dass jedes einzelne Teil mit der Zielsetzung, ich will das von mir aus recyclingfähig irgendwo entwickelt haben, aus einem Material, dann muss ich mir die Frage stellen, ja, was mache ich mit diesem Metallteil? Ja, wodurch ersetze ich das? Wodurch ersetze ich den Reißverschluss? Wodurch ersetze ich, keine Ahnung, eine Membran von mir aus? All die Fragen muss man sich stellen und muss Lösungen dafür entwickeln.
Welche Rolle spielt die Technik? Also nehmt ihr erst die Technik und dann das Design oder erst das Design und dann die Technik?
Technik spielt eine echt große Rolle. Also ich glaube, jeder, ja, weil wir reden jetzt gerade immer nur über Design und Designer irgendwie so, aber Technik ist bei uns echt auch eine Riesenverantwortung und echt ein großer Teil, genauso wie Materials auch. Also es ist echt das ganze Team, was ja schlussendlich das Produkt auch macht. Und wenn da die Zusammenarbeit funktioniert, dann siehst du das Produkt, den Produkten nachher auch an.
Jetzt habt ihr ja auch gerade diese Rethink-Kollektion entwickelt. Das war ja auch eine größere Geschichte. Du warst da Teil davon, du natürlich auch. Die Idee ist, dass wir Produkte schaffen, die am Ende ihres Produktlebens eben recycelt werden können, auch wenn wir im Moment noch keine Textilrecycling sozusagen haben. Aber wie habt ihr das geschafft? Das war ja doch eine größere Anstrengung, oder?
Für mich war das eins mit der spannendsten Projekte hier bisher, muss ich echt sagen, weil es einfach so groß war und echt eine große Veränderung auch gebracht hat und weil wir so viele Personen aus ganz unterschiedlichen Bereichen irgendwie alle an einen Tisch gebracht haben. Das fand ich richtig cool daran. Es ist jetzt irgendwie so ein Teil von uns geworden und da fließt immer mehr rein und das ist schon was, wo man sagen kann, das ist schon für uns sehr innovativ.
Aber wie seid ihr da vorgegangen? Also könnt ihr nochmal, das wissen ja jetzt unsere Hörerinnen draußen nicht.
Die wissen nichts.
Wie das ging. Also was war das Ziel? Wie habt ihr es gemacht?
Ich bin ja jetzt nicht Teil des Entwicklungsteams, sondern ich bin mehr oder weniger der Auftraggeber.
Du hast gesagt Macht.
Ich habe gesagt Macht. Ich habe gesagt Macht und das ist das Ziel.
Do it.
Also was hast du gesagt? Was sollten sie machen und was war das Ziel?
Also das Ziel ist ein Monomaterialprodukt. Also will heißen, ein Produkt, das... Wenn alle Stricke reißen, wenn das Ding wirklich komplett durchgerammelt ist, wenn es nicht mehr reparierbar ist, wenn ich es nicht mehr weitervererben will und ich habe einfach die Nase voll, dass ich das Ding guten Gewissens für einen möglichst einfachen Recyclingvorgang in die entsprechende Tonne werfen kann. Will heißen, wenn es das Polyester ist, weil wir sehen, die Polyestertonne, sofern es die gibt, gibt es im Moment nicht. Aber zumindest haben wir die theoretischen Grundlagen geschaffen. Das ist so... Das die Zielsetzung gewesen.
Und dann hast du den einfach so vor die Füße geworfen.
Blumig
ausgerutscht. Wir mussten lachen.
Ja, mehr oder weniger, ja, genau. Und dann ist es eigentlich, dann ist das passiert, was ich gerade schon gesagt habe, hier das ganze Zeug auf den Tisch gelegt, woraus besteht so eine Jacke, woraus besteht eine Hose oder was auch immer wir gemacht haben. Und dann geguckt, das sind die Einzelteile, okay. Damit das alles aus einem einzigen Rohstoff gemacht wird, gibt es halt viele Stolpersteine. Das ist die Achterbahnfahrt, die Judith angesprochen hat.
Ich hatte damals auch so diesen, immer wieder so dieses Bild im Kopf, so die Wanderung durch den Wald und mal wird der ganz dunkel und neblig und mal fallen wir in eine Schlucht und dann hangeln wir uns wieder hoch. Und das ist schon, das beschreibt es schon ganz gut. Also auch dieser Enthusiasmus, den wir am Anfang wahnsinnig hatten, weil wir es alle so cool fanden, da sowas auf die Beine zu stellen, ja, den musste man am Leben halten. Das war schon immer wieder so, oh nein!
Aber das Besondere war ja auch, dass ihr aus ganz vielen verschiedenen Abteilungen zusammengearbeitet habt, oder? Das war auch das erste Mal, also für euch auch alle neu, oder?
Ja.
Und hat es da mal so richtig gekracht?
Ja, professionell gekracht, würde ich sagen.
Mario? Du guckst jetzt nur, sehen die Hörerinnen gar nicht, guckst dir nur milde, lächeln.
Also ich kann mich an keinen größeren Krach erinnern, den wir hätten.
Aber es hat geknirscht vielleicht.
Geknirscht tut es natürlich, ja.
Ja, da war ja viel Emotion auch drin. Also ich glaube immer, wenn was mit so Emotionen geladen ist, was ja eigentlich cool ist, ne, weil jeder will irgendwie das coolste Produkt dann halt auch schaffen und das Ziel erreichen. Und Erwartungen hatten wir vielleicht auch unterschiedliche.
Hast du da persönlich irgendwie was zu erzählen?
Ich persönlich? Ja, meine Erwartungen?
Nein, du was hattest, wo es so emotional war.
Ja, ich glaube, bei manchen Dingen, da hätten wir uns manchmal noch mehr gewünscht, aber das war dann gar nicht machbar in dem Moment.
Auf jeden Fall wart ihr erfolgreich, ihr habt es geschafft. Es gibt jetzt eine Rethink-Kollektion, die jedes Jahr größer wird. Das war schon auch ein tolles Gefühl, oder Mario?
Ich finde es fantastisch. Wir haben damit was ganz Großes erreicht, nämlich eben Monomaterialprodukte, die zumindest eben theoretisch für einen potenziellen Recycling-Kreislauf dann tauglich sind.
Okay. Und wenn man jetzt aber hört, dass die EU das wieder auf Eis legt, dass es jetzt doch kein Recycling geben soll oder nur bedingt, das ist schon auch schwierig, oder?
Ja, also mir persönlich macht das jetzt nichts, weil das, ich glaube, wir haben unseren Beitrag geleistet und eine Zukunft kann eigentlich nur so aussehen, wenn wir auf Ressourcenschonung aus sind, wir als Menschheit, dann kann die Zukunft nur so aussehen, dass wir möglichst Monomaterialprodukte machen. Ob das dann Autos sind, die ich möglichst leicht irgendwie zerlegen kann in ihre unterschiedlichen Komponenten oder Rollkoffer, wie ich vorher erwähnt habe, die ich zerlegen kann in Metall, Kunststoff oder eben von mir aus Textilien, die aus einem Rohmaterial sind. Das sei mal dahingestellt. Aber wir müssen als Menschheit dafür sorgen, dass dieser Wertstoffkreislauf geschlossen wird. Und der wird natürlich leichter geschlossen oder vor allem kann er leichter funktionieren, wenn ich Produkte habe, die eben nicht aus 27 verschiedenen Materialien zusammengesetzt sind, sondern eben aus einem oder bestenfalls aus wenigen, die halt eben leicht getrennt werden können.
Aber da ist VD auch wieder so ein bisschen Vorreiter, oder? Also wir machen das auch aus unserer intrinsischen Motivation heraus. Das ist ja schon auch irgendwie anstrengend, oder? Sozusagen vorauszuschauen, obwohl es noch gar nicht gibt.
Ja, aber das macht ja ein Stück weit uns auch als Marke aus. Also ich glaube, da sind wir auch in der Branche und auch für die Menschen, für die Konsumenten draußen schon so ein bisschen so ein, ja, ich nenne es mal ein Leuchtturm, so der oder ein Licht, das da in diesem ganzen Nebelmeer leuchtet, an dem man sich orientieren kann. Ich glaube, das erfüllen wir mit den Produkten auch.
Mario, eine Frage interessiert mich jetzt doch wirklich. Also wenn wir jetzt Produkte herstellen, die ewig lange halten, die wie dieser Koffer reparierbar sind, die, wo man sogar die Farbe noch ändern kann. Das war mir jetzt echt ganz neu. Dann machen wir doch unser eigenes Geschäft total kaputt. Wir wollen doch eigentlich Produkte verkaufen.
Ich denke, das tun wir ja, aber wir werden unser eigenes Geschäft machen, in dem Sinne nicht kaputt. Natürlich sind die Kunden, die sich jetzt heute von mir aus einen Rollkoffer kaufen bei uns und der dann hoffentlich dann auch so hält, wie wir uns das vorgestellt haben und so lange verwendet wird, die kommen nicht übermorgen und holen den nächsten Rollkoffer. Aber alleine über die Mund-zu-Mund-Propaganda, das Weiterempfehlen von Dingen, die was Weiterempfehlen von der Marke, schaffen wir es natürlich, unser Geschäft trotzdem aufrechtzuerhalten, weil der nächste Kollege, der nächste Bekannte, der halt einen kaputten Rollkoffer hat, den er entsorgen muss, weil irgendeine Kleinigkeit kaputt ist und dadurch genervt ist, der kommt halt von mir aus in Austausch mit dem anderen, der sagt, weil dann kann ich das ganz einfach austauschen und dann haben wir über den Weg wieder einen neuen Kunden.
Okay. Und was macht's für den Preis aus, wenn wir schon so beim Design all diese Dinge beachten? Also ist es dann schon teurer für den Kunden, für die Kundinnen?
Ja, wobei ich finde, da sind wir echt immer noch in einem guten Preis-Leistungs-Gefüge. Deswegen halt auch viele Kompromisse, weil das wissen wir ja schon auch, dass du eben für jeden auch was anbieten solltest, gerade wenn es eben um Produkte geht, die für die Umwelt besser sind. Dass du dann nicht sagen kannst, hey, das ist nur noch High-End. Weil dann klammer ich ja direkt eine Riesenschicht an Menschen auch einfach aus. Und da ist der Takotea auf jeden Fall ein cooles Beispiel für, weil wenn man in diese Richtung eben auch weiterdenkt, wo man die Möglichkeit hätte, vielleicht in Zukunft Produkte selber zusammenzubauen oder sich selber eben in seinem Preisgefüge Dinge zusammenzustellen, dann ist es eine ganz andere Möglichkeit, die wir dann da draußen anbieten. Und zudem machen wir ja jetzt auch die Secondhand-Geschichte. Das heißt, das ist ja auch nochmal was, wo wir sagen, okay, das sind VD-Produkte, die sind schon so konzipiert, dass sie lang halten. Die kann man ruhig ein paar Generationen auch tragen und auch reparieren lassen. Also auch da ist wieder so eine Möglichkeit für jemand mit einem kleineren Geldbeutel, sich trotzdem diese Produkte anzueignen. Oder unser Rented ist ja auch sowas, ne, dass ich Produkte von VD haben kann und benutzen kann, aber sie nicht direkt kaufen muss, sondern einfach nur für die Zeit dann eben miete. Also ich finde, da haben wir schon viele Ansätze und da werden bestimmt auch noch mehr kommen, wo wir sagen, hey, wir wollen es ja schon möglichst für eine breite Masse anbieten, damit es eben auch diesen Impact hat.
Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen hatten, wir haben jetzt ja auch gerade eine neue Gen Z-Kollektion entwickelt. Also da fragt man sich ja auch, wie sollen die das zahlen können? Und die ist ja sehr cool geworden, aber wie seht ihr das da?
Zuerst möchte ich mal sagen, dass die Gen Z nicht arm ist. Die Gen Z hat weltweit mit das größte verfügbare Einkommen, mal abgesehen von der Generation X. Aber die Gen Z überlegt sich sehr genau, wofür gibt sie ihr Geld aus. Also die haut es nicht einfach irgendwo raus. Und wenn man die Entwicklung sieht, also wenn ich auf meine eigenen Kinder gucke, wenn die einen bestimmten Sneaker von einer bestimmten Marke haben wollen, dann darf der auch teurer sein und dann gibt es aber halt keine 5 Sneaker, dann gibt es halt einen. Ich glaube, diese Generation kann sich schon reduzieren und fokussieren. Und insofern ja, passt es eigentlich, glaube ich, auch gut zusammen. Und vor allem der Wert nachhaltig oder diese Idee, ökologisch sinnvolle Produkte zu erwerben, so viel wie ich eben brauche, ist bei der Generation Z, bei den Jüngeren durchaus verankert. Und ich glaube, da sind wir eigentlich ganz gut unterwegs mit unserem Portfolio.
Wie erkennt man denn als Käuferin oder als Kundin überhaupt umweltfreundliche, ökologisch sinnvolle Produkte? Woran kann ich das?
Wenn der VD draufsteht.
Ach Jude, das hast du jetzt sehr schön gesagt.
Ja, also das tatsächlich, da kann man sich eigentlich relativ sicher schon sein, dass das ein besseres Produkt ist. Und ansonsten, also es gibt ja wirklich tolle Marken inzwischen da draußen, die genauso oder ähnlich denken wie wir hier bei VD. Und ich glaube, man muss sich da einfach auch selber so ein bisschen informieren, was zum Beispiel gerade Gen Z ja auch macht. Also ich finde, die sind da, also man darf ja nie, finde ich immer blöd, alle in so einen Topf zu werfen, weil auch nicht alle Gen Z gleich sind. Yeah. Genauso ist für mich Gen Z auch so ein bisschen ein Mindset. Also nicht nur, wenn ich 25 Jahre alt bin, darf ich mir jetzt diese Jacke kaufen, sondern kann mich genauso kaufen, wenn ich 85 bin und die einfach nur cool finde.
Ich finde die übrigens super cool. Ich
kaufe System. Die also wir können die alle dürfen diese Jacke kaufen und was es dazu noch gibt, das ist wirklich eher so ein Mindset, ja, dass man im Kopf ja einfach so einen jüngeren, moderneren Ansatz hat. Und das hat eigentlich klar, man möchte es immer gerne in solche Gruppen clustern, aber ja, muss nicht sein.
Was ist denn so eine Vision? Wo geht denn die Reise hin in Sachen Design in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Was würdest du sagen, Mario? Kann man noch minimalistischer werden? Oder radikaler, wie du es gerne sagst?
Ich denke, dass in manchen Bereichen durchaus noch eine Menge Potenzial ist, radikaler zu werden. Nämlich die ganzen Rucksäcke und so weiter, die sind aktuell nur im Ansatz drauf ausgelegt, wirklich einfach repariert werden zu können. Kann man reparieren. Wir haben unser Reparaturservice hier. Wir wissen aber auch von den immensen Herausforderungen. Das sind Dinge, die kann man auf jeden Fall angehen. Das ist eine Frage der Zeit, bis wir auch dieses Thema aufgreifen werden. Also ich denke, in Summe, ich habe es vorher gesagt, die Tendenz muss Richtung Monomaterialien gehen, Richtung Monomaterialprodukte. Und das wird die Gestaltung ganz maßgeblich beeinflussen. Also nicht nur von unseren Produkten, sondern insgesamt.
Gut, wir nähern uns so langsam dem Ende. Ich danke euch schon mal ganz herzlich. Aber ich habe noch an euch beide noch eine persönliche Frage. Vielleicht erstmal an Judith. Was inspiriert dich denn am meisten bei der Arbeit hier tagtäglich?
Ich sag mal so, ich komme ja mehr aus dem Fast-Fashion-Bereich. Ne? So, das ist schon so meine Vergangenheit. Und da hat man ja so komplett anders gedacht. Da war immer viel und noch mehr und noch schneller und irgendwie so, das war so die Devise. Und dieses Umdenken, was hier jedes Jahr immer mehr kommt, also das zieht ja hier irgendwie immer noch mehr Einzug, das finde ich sehr faszinierend. Und das ist auch das, glaube ich, was mich hier so fasziniert und wo ich meine Innovation auch rausziehe.
Und du, Mario, gibt es einen stolzesten Moment hier als Leiter des VD-Designs?
Sicher einer der stolzesten war, wie wir jetzt unsere ganze neue Designphilosophie vorgestellt haben. Das hat das Team ganz wunderbar gewuppt. Es war ein immenser Aufwand, das neben der ganzen Kollektion her zu stemmen, so ein Projekt. Wir hatten eine tolle Resonanz und ich glaube, wir haben damit die Weichen für die Zukunft irgendwo gestellt. Und das ist eigentlich auch das, was mich ja nicht an dem Job am meisten motiviert, dass wir indirekt an einem gesellschaftlichen Wandel mitwirken. Weil ich glaube, bei allen schönen Produkten auch den braucht.
Ich finde ja nicht, dass es indirekt ist, sondern schon ein ziemlich direkter Einfluss auf unseren gesellschaftlichen Wandel. Also ich freue mich sehr, mit euch über dieses tolle Thema gesprochen zu haben, über unser Design hier bei VD und danke euch wirklich sehr, dass ihr hier wart. Vielen Dank, Mario und Judith.
Tschüss. Danke dir.
Danke dir, Kerstin. Es hat mir viel Spaß gemacht. Bis bald wieder.
Ihr da draußen, ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß und habt viele Infos bekommen, die ihr noch nicht wusstet. Freut euch auf die nächste Folge mit meiner Kollegin Anna. Die wird nämlich eine Reportage machen aus unserer Manufaktur. Da werden ja unsere Made in Germany Produkte gefertigt. Das wird bestimmt sicher ganz spannend. Also, ich wünsche euch da draußen alles Gute, gute Weihnachten und freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Tschüss!
Das war Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.